Stadtfilter. Es ist Dienstagabend, 19:30 und die nächste halbe Stunde ist reserviert für die Freunde von Bits und Bytes.
Die Gitarre von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Heute ist der 9. November und wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob die Sendung vielleicht digitaler Spätherbst heisst oder vielleicht doch eher digitaler Frühwinter. Eins ist immerhin sicher, am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Und nochmal etwas ist unbestritten. Es gibt heute wieder handverlesene Tipps und Tricks, wie ihr euren digitalen Alltag versüsset. Und ganz klar ist auch, dass wir die Sendung mit einem Fototipp anfangen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Live-Reaktionen per Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter ins Studio schicken. Jetzt geht's los. Das ist Kevin sein Fototipp zu Bildern mit Tiefe und einem ganz besonderen Effekt. Es geht um dreidimensionale Aufnahmen.
Wenn ihr selber mal möchtet 3D-Fotografie ausprobieren, könnt ihr das sehr einfach machen. Ihr braucht für das eigentlich nur eine normale Digitalkamera und der Trick von einem 3D-Foto ist eigentlich nur, dass es aus zwei Bildern besteht und die Bilder müssen einen Abstand von irgendwie 6 bis 8 cm haben. Das heisst, ihr nehmt das Motiv, das ihr schlussendlich möchtet, das 3D-Bild haben, macht das erste Foto und verschiebt dann eure Kamera um 6 bis 8 cm und macht das zweite Foto. Wichtig ist, dass ihr bei dem Fotografieren auf der horizontal gleichen Höhe bleibt, also nicht in der Höhe verändert. Im Idealfall macht man das mit dem Stativ, aber mit ein bisschen Übung kann man das auch gut aus der Hand machen. Es gibt ein paar Einstellungen, die man an der Kamera beachten sollte, wenn man so 3D-Bilder macht. Und zwar ist es wichtig, dass man eine grosse Tiefenschärfe hat, also dass wirklich ein grosser Bereich vom Bild scharf ist. Und das realisiert man, indem man eine hohe Blendenzahl einstellt. Ebenfalls wichtig ist, dass sich die Verschlusszeit nicht verändert. Einfach aus dem Grund, dass beide Bilder dann etwa gleich hell sind und sich das nicht gross verändert. Bei der 3D-Fotografie besonders interessant sind natürlich Motive, wo gewisse Teile weiter vorne stehen. Also es können irgendwie bestimmte Elemente, die einfach weiter vorne im Bild sind und andere weiter hinten, dass man dort wirklich den 3D-Effekt überkommt. Im zweiten Teil geht es natürlich dann darum, dass man so ein 3D-Bild erstellen muss. Und da muss ich vielleicht schnell sagen, bei der 3D-Fotografie braucht man eben nicht wie im Kino bei den 3D-Brillen die neuen technischen Brillen, sondern man schafft dort immer noch mit diesen alten Anaglyphen-Brillen, die so ein rot-blaues Glas drin hat, wo man auch überall immer noch überkommt. Man braucht also so eine Brille, um die 3D-Fotos anzuschauen und muss natürlich darum ein Bild erstellen, das eben dann so funktioniert. Und für das gibt es ein Programm, das heisst Triaxis Stereometer. Und dort könnt ihr einfach eure beiden Fotos reinladen und dann sagen, mach mir ein 3D-Bild und er generiert euch aus dem dann ein Bild, das ihr direkt könnt anschauen könnt am Computer und dann eben den 3D-Effekt habt. 3D-Fotografie ist ein bisschen eine Spielweise, man muss ein bisschen ausprobieren, bis man den gewünschten Effekt hat. Ich habe am Anfang gesagt, es ist so, dass man einen Abstand von 6 bis 8 cm haben sollte. Wenn ihr jetzt aber grössere Objekte fotografiert, dann kann es sein, dass ihr den Abstand etwas grösser machen müsst. Wenn ihr Makrofotografie macht, kann es sein, dass ihr den Abstand kleiner machen müsst. Also das müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. Aber man kommt eigentlich schon relativ klein zu einem sehr guten Ergebnis und kann die 3D-Fotos am PC dann mal anschauen.
Das war der Kevin Rechsteiner. Ihr hört das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Wir haben mal wieder unser Nerd-Sieb geschüttelt und die Tipps und Tricks, die hängen geblieben sind, die stellen wir euch heute vor. Und es geht einmal mehr um Smartphones. In diesem Bereich wird es ja so langsam ein bisschen unübersichtlich. Die Zeit, wo das Apple iPhone dominiert hat, die Zeit ist vorbei. Man hat heute Qual von der Wahl. Auf eine Art noch spannend. Bei den Telefonen mit Touchscreen und Multitouch-Bedienung kann man aus mehr Plattformen wählen, als es beim Personal Computer jemals gegeben hat. Man kann oder man muss sich heute für eine von 6 Plattformen entscheiden. Apple gibt es, Google, Nokia, RIM, Microsoft und Palm-HP und die stehen mit ihrem System bereit und überall gibt es Touchscreen, Steuerung per Geste, App-Stores, Schnickschnack und Pipapo, all die Sachen, die offenbar einfach dazu gehören. man könnte sich jetzt einfach machen und einfach ein iPhone kaufen, weil das alle Kollegen ja schon haben. Oder bei dem Hersteller bleiben, wo man all seine alten Mobiltelefone in den letzten Jahren oder Jahrzehnte her hat. Wenn man aber herausfinden möchte, welches System von diesen sechs wirklich zu einem passt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und darum versuche ich jetzt mal ganz grob als Hilfe und ein bisschen summarisch euch die grössten Vor- und Nachteile von diesen einzelnen Systemen zusammenzusuchen. Und das hilft dann vielleicht das Feld der Kandidaten ein bisschen zu verkleinern. Ich fange meine Übersicht ja mal mit den Aussenseiter an und einer von den Aussenseiter ist der BlackBerry. Die Geräte von RIM sind in der Geschäftswelt beliebt, weil sie als sicher gelten, weil sie schon lange E-Mail als Push-Dienst bietet. Das heisst, man kommt ein neues E-Mail sofort aufs Handy über und mit dem neuen Betriebssystem BlackBerry OS 6 bringt der kanadische Hersteller jetzt viele Funktionen, die die anderen schon haben. Ein schöner Homescreen, Integration von Facebook, Twitter, Gestensteuerung, Multitouch, einen schönen, guten, neuen, tollen Browser und einen Online-Laden für Apps, wo App World heisst bei ihm. Und mit dem Playbook gibt es auch ein Tablet, das am iPod Konkurrenz machen soll. Das ist klar, RIM will sich nicht mehr nur irgendwie auf die Geschäftsleute, auf die Langweiligen beschränken, sondern auch den Consumer-Markt erobern. Ist wahrscheinlich auch nötig, weil umgekehrt Telefon aus dem Consumer-Bereich auch bei den Geschäftsleuten ja immer beliebter werden. Und trotzdem erwarte ich jetzt nicht, dass die BlackBerrys im Bereich Multimedia oder bei den Spielen viel zu bieten haben. Und darum sind die Telefone im Moment aus meiner Sicht keine wirkliche Alternative, mal abgesehen davon, dass es einen eigenen Server, einen Dienst vor ihm braucht, dass man die wirklich ausreizen kann. Gehen wir zum nächsten, zu Symbian von Nokia. Das Betriebssystem hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1989 zurückgeht. Da steckt ja viel Erfahrung drin und das wären eigentlich die besten Voraussetzungen für ein stabiles und leistungsfähiges Betriebssystem. Und Nokia hat jetzt auch bei den neueren Geräten interessante Sachen eingebaut. Beim N8 zum Beispiel die Ovi Maps. Das hat nichts mit der Ovi zu tun, die ihr am Morgen trinkt. Sondern das ist eine Gratis-Navigationssoftware, wo das Kartenmaterial auf dem Gerät selber kann gespeichert werden. Heisst, man kann es auch ohne Internetverbindung nutzen, was man ja eigentlich will. Trotzdem, irgendwie geht es bei Nokia nicht so richtig voran mit dem Symbian. Nokia bastelt dann auch noch an dem MeeGo-Betriebssystem um. Das basiert auf Linux und läuft dann auf Telefon, die ich als Nerdphones würde bezeichnen, zum Beispiel das N900. Aber eben, wenn man jetzt sieht, wie Google und gerade auch Microsoft Gas geben, dann finde ich das keine gute Idee, dass sich Nokia da verzettelt. Die müssten sich auf etwas konzentrieren und das gut machen. Und das machen sie irgendwie nicht. Im September hat Samsung und auch Sony Ericsson, die beiden haben gesagt, dass sie Symbian nicht mehr brauchen für ihre Telefone. Mit anderen Worten, man könnte jetzt ein bisschen vermuten, dass das Nokia auf dem Weg aufs Abstellgleis ist. Na gut, der dritte Aussenseiter, das ist WebOS von Palm respektive HP. Ich habe den Palm Pre getestet und habe den eigentlich recht gut gefunden. Innovativ, brauchbar, gute Ideen für die Multitouch-Steuerung. Und trotzdem ist das Telefon gerade durchgefallen. Geschuld sind ja ein paar dumme Probleme gewesen. Der Pre war relativ langsam gewesen. Die Batterie war dafür schnell. Schnell leer nämlich. Und das Gerät fängt bei der Slider-Tastatur auch an lödeln, es klappert. Und da hat man das Gefühl, dass Palm als kleines Unternehmen einfach überfordert war. Was jetzt aber könnte besser werden, weil HP hat Palm im April 2010 gekauft und bringt jetzt neue Geräte und das Betriebssystem WebOS 2.0. Hat interessante Funktionen. Das kommt mit dem Palm Pre 2 in den nächsten Wochen und Monaten international auf den Markt. Und wenn das jetzt die Sünden ausbessert sind und gute Verbesserungen geboten werden, dann bleibt Palm von mir aus gesehen im Rennen. Sicheres Problem hat Palm oder HP, auf jeden Fall WebOS, wie man es nennen im Bereich von Multimedia. Palm hat versucht, den Pre-kompatibel zu iTunes zu machen, aber das hat, da hat Apple nicht lang gefackelt und das sofort abgeklemmt. Und ein weiteres Problem ist auch eher das bescheidene Angebot bei den Apps. Ich könnte mir WebOS gut als Betriebssystem für Tablet vorstellen, aber im Moment würde ich jetzt, glaube ich, kein Smartphone von Palm kaufen. Kommen wir zu Kandidat 4, Android. Über das Betriebssystem von Google haben wir in dieser Sendung des Langen und des Breiten schon geredet und man kommt heute nicht mehr drum herum. Und sogar wenn Google selber jetzt sagt, man sollte jetzt das Android noch nicht auf Tablet-Computer brauchen, dann ist es klar, es ist eine Frage der Zeit und dann läuft das Android auch auf Tablets. Android ist offen, was viele Leute schätzen, ist flexibel. Nerds können so dran rumbasteln, wie es ihnen gerade passt. Und das ist ein Vorteil, aber gleichzeitig meines Erachtens auch ein fetter Nachteil. Android ist für viele Leute chaotisch, unübersichtlich, wenig gepflegt. Die Regeln für Apps im Store sind lascher. Und darum sind die im Schnitt einfach nicht ganz so einfach zu brauchen und garantiert nicht so schön wie die vom iPhone. Android hat Defizite im Bereich von Multimedia, es fehlt an einer vernünftigen Musikverwaltung und der Vorteil wiederum ist, dass es sehr viele verschiedene Modelle mit Android gibt. Man kann da aus einer breiten Palette wählen und noch viel mehr werden kommen. Was jetzt aber, man könnte böserweise sagen, dass das auch gleichzeitig ein Nachteil ist, weil bei diesen vielen Geräten und Varianten unterschiedlicher Bauformen und Funktionen ist die Gefahr eben schon noch gross, dass etwas nicht auf jedem Gerät so funktioniert, wie es gedacht ist und wie es sollte, also dass man da irgendwo auch dann mal ein faules Ei verwischt und nicht so glücklich wird damit. Ich finde, ob jetzt so ein Android-Telefon in Frage kommt, das findet man recht schnell raus, wenn man so eins in die Finger nimmt. Man kann sagen, der eine gefällt es und der andere nicht. Kommen wir zu Kandidat Nummer 5, das ist Microsoft Phone 7. Windows Phone 7, wie das genau heisst. Obwohl es kein Windows drauf hat, kein Fenster, und darum sage ich nur Phone 7. Hoffentlich akzeptiert ihr das so. Trotz allem, obwohl der Name irgendwie ein bisschen komisch ist, muss ich sagen, das Comeback ist eine grosse Überraschung gewesen für mich und auch für viele andere Leute. Alle haben fast gedacht, der Zug für Microsoft sei abgefahren. Die haben so lange an einem komplett veralteten System festgehabt, wo am Schluss wegen seiner unpraktische Bedienung und völlig veraltete Bedienung einfach nur noch eine Lachnummer war. Aber weil jetzt Microsoft so lange gewartet hat, haben die eben auch Gelegenheit gehabt, die Geräte von den anderen zu studieren und zu schauen, was bei der Konkurrenz funktioniert und was nicht. Und das hat es gebracht. Windows 7 ist eben schon in der ersten Version ein reifes Produkt und ich würde es schon jetzt einem Android-Telefon vorziehen. Ja, wenn ich mich jetzt von meinem iPhone würde verabschieden, weil mir der Steve Jobs jetzt irgendwann mal doch zu fest auf den Wecker geht, dann würde ich wahrscheinlich beim Phone 7 landen. Mir gefällt die Bedienung. Die Benutzeroberfläche ist schlicht, sehr schlicht und übersichtlich. Microsoft hat mit Hubs, Metro, UI und diesen Lifetiles Ideen realisiert, die alle gut funktionieren. Und Microsoft hat mit der Zune-Plattform auch im Bereich Multimedia etwas zu bieten und verknüpft sogar mit Xbox Live die Spielkonsole mit dem Mobiltelefon. Das ist etwas, was sonst kennen kann, kein anderer Anbieter. Ich habe ausführlich über das Phone 7 auf meinem Blog geschrieben. Wenn ihr die Details nachlesen wollt, dann könnt ihr das gerne machen auf clickomania.ch. Als Fazit kann man da sagen, wenn die Entwickler auf Phone 7 einsteigen und es auch bald ein gutes Angebot an Apps gibt, dann könnte Microsoft sicher die Nummer 3 werden, vielleicht sogar die Nummer 2 hinter Apple. Und es sieht ja gar nicht so schlecht aus, dass die Entwickler auch finden, ja, ist eine gute Sache und es bald viele Apps gibt. Bleibt am Schluss noch, klar, das iPhone. Muss man dazu etwas noch sagen? Vielleicht. Ich habe mich auf jeden Fall beim iPhone 4 nochmal für Apple entschieden, weil das Retina-Display, das hochauflösende, ist irgendwie dann doch ein bisschen schön gewesen, als dass ich hätte darauf verzichten können. Und mit den neuen Prozessoren ist das iPhone auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen gerüstet. Trotzdem ist das iPhone nicht mehr sakrosankt und bei den Tablet wird ich mir dann garantiert irgendetwas anderes anlachen wollen. Wahrscheinlich warte ich, bis man sich dann zwischen einem Tablet mit Microsoft und einem mit WebOS-Betriebssystem entscheiden kann. Jedenfalls das Tolle daran, bei so viel Konkurrenz bleibt spannend und die Hersteller haben gar keine andere Wahl, als kreativ und innovativ zu bleiben. Es geht weiter im Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Wir haben genau 7:45. Wir nennen die Sendung jetzt, glaube ich, doch digitalen Spätherbst, oder? Wenn ihr lieber digitalen Frühwinter? Nein, Spätherbst. Auf jeden Fall, wie auch immer wir sie nennen, wir bleiben bei den mobilen Geräten. Als nächstes stellt euch der Mega eine interessante Möglichkeit vor, Gebühren für SMS zu sparen.
SMS verschicken kann ja auch heutzutage leider immer noch ziemlich ins Geld gehen. Also vor allem, wenn man kein so ein Abo hat, wie ich jetzt zum Beispiel, wo irgendwie noch gratis SMS dazu hat, dann kann das doch recht teuer werden. Wenn ihr aber jetzt Besitzerin oder Besitzer von einem Smartphone seid, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, wie ihr euren Kollegen und Kolleginnen könnt Nachrichten schicken könnt. Die einzige Voraussetzung ist eigentlich bei den meisten, dass ihr Internetzugang habt von eurem Smartphone her. Der Rest funktioniert eigentlich fast auf allen Plattformen. Ein Weg ist natürlich, dass ihr einen Chat benutzt, genau wie ihr das auf dem Kompi machen würdet, sagen wir so MSN, Hotmail, Gmail oder Jabber. Das bedingt natürlich, dass dann alle eure Kollegen auch irgendwie auf dem Netzwerk sind und meistens ist man ja recht verteilt und man hat die einen auf dem und die anderen auf dem anderen und das ist einmal recht mühsam. Es gibt aber speziell für die Smartphones gerade speziell zwei Applikationen, die ich euch schnell heute vorstellen will. Und die sind eigentlich wirklich dafür gemacht, um SMS zu ersetzen. Und zwar ist das Ping, Chat und WhatsApp. Beide Applikationen gibt es eigentlich so für ziemlich alle herkömmlichen Smartphones, die es heutzutage rum hat. Also das heisst für iPhone, Android, für BlackBerry und auch für Symbian. Auf jeden Fall WhatsApp gibt es hier eine Beta. Was bei diesen Applikationen jetzt gerade im Speziellen bei WhatsApp sehr schön gelöst ist, ist, dass ihr euch dort mit eurer Telefonnummer registriert und ihr seht dann sofort alle Kontakte, die ihr in eurem Telefonbuch habt, wo auch die Applikation installiert habt und ihr könnt eigentlich gerade anfangen und die ersten Kolleginnen und Kollegen anschreiben. Das ist bei PingChat leider bis vor ein paar Monaten auf jeden Fall noch ein bisschen schlechter gelöst gewesen. Dort musst ihr einen Benutzernamen erstellen und den musst ihr auch zuerst austauschen mit euren Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein bisschen schade, weil das nimmt irgendwie den Reiz von dieser Applikation, wo eigentlich automatisch dann gerade die Kontakte anzeigt, die fähig sind, eure Nachrichten so zu empfangen. Beide Applikationen sind eigentlich gratis, bei WhatsApp wird es aber bald kosten. Und zwar kostet es irgendwie auf Android auf jeden Fall 2 Dollar im Jahr, was ja eigentlich nicht so teuer ist für all die Nachrichten, die ihr dann spart. Beide Applikationen zeigen euch sehr schön an, wenn ihr eine Nachricht abgeschickt habt und sogar wenn sie der andere dann, oder die andere dann gelesen hat und ihr eigentlich eine Antwort könnt erwarten. Das kann auch ein bisschen mühsam sein, weil man dann eigentlich wirklich gezwungen ist zum Antworten, aber als Senderin oder als Sender ist das natürlich relativ schön. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Das ist der App-Tipp von Maggie und jetzt haben Millionen Leute gefragt, ich hätte ja gerne so ein Windows Phone 7, aber ich kann es nur kaufen, wenn ich weiss, ob es schöne Klingeltöne hat und darum versuche ich euch jetzt mal live vorzuspielen, was es für Klingeltöne bei dem Windows Phone 7 hat. Zum Beispiel das heisst Sonnenaufgang. Ja. Also gut, heiß. Naja. Oder Absprung, wir sind... Das ist der Klingelton von Windows Phone 7, der Absprung heisst. Und ihr seid hoffentlich noch nicht auf dem Absprung. Weil es geht weiter mit dem Game-Tipp von Raoul René. Er stellt uns ein Game vor, wo wir in unserer Sendung Nummer 83 schon mal kurz angesprochen haben, wo es um Fangames gegangen ist. Aber jetzt wollen wir es ganz genau wissen, da ist der Raoul René.
Die Menschheit bekämpft sich schon seit Urzeiten. Früher noch mit roher Gewalt und heute auch am Computer. Egal was für ein Kampf, es braucht immer auch noch eine Taktik dabei. All diese Komponenten vereint das Echtzeit-Strategiespiel Zero Anno Domini. Wie der Name schon sagt, spielt Zero Anno Domini in der Antike und legt Wert auf die historische Korrektheit und die Möglichkeiten der antiken Völker. Die Völker sind bis jetzt Karthager, Römer, Kelten, Iberer, Perser und Griechen, die ihre historische korrekte Ausrüstung und Fähigkeiten wie zwischen den Jahren 500 vor bis 500 nach Christus haben. Da Zero Anno Domini ein Echtzeitstrategiespiel ist, muss man für sein Heer mit dem Anpflanzen und Abbauen von Ressourcen und Erbauen von Gebäuden sowie das Ausbilden von Soldaten sorgen. Nur dann ist man stark für den Angriff oder für die Verteidigung von seinem Reich. Das Steuern von seiner Untertanen vereinfacht den stufenlosen Zoom und die 360-Grad drehbare Landschaft. Die einzelnen Figuren und Gebäude, also auch die Landschaft, ist sehr schön gestaltet und animiert. Und das alles in 3D und Echtzeit. Das ist umso erstaunlicher, da es als Fanprojekt angefangen und zu einem eigenständigen Projekt entwickelt hat. Und der ganze Kern für das Spiel musste neu programmiert werden. Ein weiteres Highlight sind die wilden lebenden Tiere in der Umgebung, die die Szenarien komplett und lebendig machen. Leider ist Zero Anno Domini noch nicht vollständig und ist bis jetzt als Alpha-Version erschienen. Es gibt noch keine Computergegner, aber man kann schon im lokalen Netz oder online gegeneinander antreten. Und es sollte dann noch mehr Völker geben. Da Zero Anno Domini seit 2009 Open Source ist, können alle etwas beitragen und so das Spiel voranbringen. Das historisch korrekte und realistische Strategiegefecht läuft auf Windows, Mac OS X und Linux. Egal auf welchem System, die Muskel- und Sandalenschlachten machen auf jeden Fall sehr viel Spass und steht kostenlos unter http://wildfiregames.com/0ad zum Download bereit. Ich sage es nochmal: http://wildfiregames.com/0ad.
Das war der Raul René Melzer mit dem Open Source Game Zero Anno Domino. Anno Domini, wie das richtig heisst. Nicht nur historisch korrekt, sondern auch latinisch korrekt, bitte schön. Ihr könnt das kostenlos abladen bei wildfiregames.com. Und wie immer gibt es natürlich den Link dann auch auf der Stadtfilter-Homepage. Und ja, wir sind fast schon durch, aber kurz bevor wir in Feierabend gehen, habe ich noch ein paar schnelle Tipps für euch. Wenn ihr ab und zu Drucksachen gestalten oder das müsst machen, dann schaut euch doch das Project Rome an. Und es ist wirklich kein Zufall, dass ich das jetzt ausgewählt habe. Es war so schön, als ich dem begegnet habe. Ich denke, nach dem Wildfire Game muss ich das Project Rome noch von Adobe vorstellen. Das ist ein Layout-Programm, das im Browser läuft oder auch über die Air-Technologie kann als Desktop-Anwendung installiert werden. Es gibt Vorlagen für Flyer, Broschüren, CD-Cover, aber auch für Visitenkärtchen, Präsentationen, Flash-Websites. Wer liebt sie nicht, die Flash-Websites? Und Animationen, ihr arbeitet wie mit einem Profi-DTP-Programm mit Rahmen und das Ganze ist einigermaßen intuitiv und übersichtlich. Es ist noch zu sagen, dass das Programm wie das andere auch noch nicht ganz fertig entwickelt ist. Also ganze Buchprojekte solltet ihr vielleicht darum noch nicht in Angriff nehmen, aber ihr findet das unter rome.adobe.com. Und wer gerne mit Grafiken spielt, der sollte sich unbedingt Peacock anschauen. Peacock, das ist ein Programm, wo man Grafiken erzeugt. Man wählt Module, die Muster, Formen oder Farben generieren, verknüpft sie mit Operatoren und baut so aus vielen Bausteinen am Schluss ein Bild, das man ausdrucken oder als Bildschirmhintergrund brauchen kann. Das Resultat ist natürlich zwangsläufig ein bisschen abstrakt, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann darf man das am Schluss, was hinten rauskommt, als Computerkunst bezeichnen. Also wenn ihr wollt, Computerkünstler werden, dann braucht das Peacock. Ihr findet das auf aviary.com. Und nochmal ein Tipp, Firefox 4, ja, ich predigen ja immer, man soll keine Beta-Versionen brauchen, weil die abstürzen und komische Sachen machen. Aber die Version 4 vom Firefox, die ist stabil und außer dass sie ab und zu klemmt, wenn man sie beendet. Und sie hat ein paar schöne Sachen, schöne aufgeräumte Oberfläche. Sie synchronisiert Lesezeichen, Passwörter, Chronik und Einstellungen. Und endlich sieht man auch alle Fenster im Aero Peak von Windows 7, also das bringt's, ladet das Ding ab von mozilla.com. Und etwas, was ich heute oder gestern gesehen habe und euch jetzt noch ganz schnell aufs Auge drücken, bevor es euch völlig verleidet ist, das ist story.adobe.com. Das ist eine Anwendung, die im Browser läuft oder wiederum als Desktop-Anwendung, wo ihr könnt Drehbücher schreiben, wo ihr könnt Drehpläne machen, wo ihr könnt, wenn ihr einen Film machen wollt, alles verwalten drin. Und also, wenn ihr das Programm abladet von story.adobe.com, dann steht eurer Hollywood-Karriere eigentlich wirklich gar nichts mehr im Weg. Oh ja, und darum sind wir jetzt durch mit dieser herbstlichen Sendung, weil jetzt werdet ihr berühmt als Filmmensch und hört euch dann sowieso nicht mehr zu, uns nicht mehr zu. Wir klappen auf jeden Fall den Deckel zu, ziehen den Stecker und stuhlen durch. In einer Woche hat der Raoul Rönne Sendung und er nimmt sich dem Thema 8-Bit-Musik an. Und im Podcast von der heutigen Sendung gibt es noch einen kleinen Bonus, vielleicht auch einen Malus, je nach Sichtweise. Auf jeden Fall einen kleinen neuen Beitrag aus meiner Morgomat-Reihe mit den Verschwörungstheorien. Reaktionen, Fragen, Lob und Tadel und Antworten auf eine von unseren umgedrehten Spiessfragen schickt ihr bitte auf digital@stadtfilter.ch. Wir bleiben euch noch eine gute Zeit zu wünschen, schönen Abend, bleibt uns treu, hebt euch Sorge. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Tschüss miteinander. In der Verschwörungstheorie der Woche geht es heute weniger um eine Verschwörung als vielmehr um eine Verfluchung. Es gibt die schöne alte Legende, dass ein Fluch auf dem Theaterstück Macbeth liegt. Macbeth, das ist das Stück, das William Shakespeare so ungefähr im Jahr 1606 geschrieben hat. Es handelt vom Aufstieg vom Heerführer zum König von Schottland, von seinem Wandel zum Tyrann und seinem Fall. Ein Stück mit 5 Akten, wo es um Machtstreben, um Ordnung und um Chaos und ums Gewissen, um Schuld, um Schicksal und um männliche Ehre geht. Weil die Lady Macbeth spricht eben die männliche Ehre ihrem Mann im ersten Akt ab, weil der sich nicht dazu durchringen kann, den dankenden alten König von Schottland um die Ecke zu bringen. Und jetzt eben liegt ein Fluch auf dem Stück. Der Fluch ist so schlimm, dass sich viele Schauspieler gar nicht getrauen, den Titel vom Stück überhaupt ins Maul zu nehmen. Statt Macbeth sagen sie viel, es könnte auch am TH liegen vielleicht. Statt Macbeth sagen sie lieber The Schottische Play, schottische Theaterstück. Und wenn einem Schauspieler oder einem anderen Theatermensch das Wort Macbeth dann trotzdem rausrutscht, muss er unbedingt ein Reinigungsritual vollführen, 3-mal über die linke Schulter speuzen. Oder ein Ziel aus einem anderen Shakespeare-Stück rezitieren, zum Beispiel Engel, also nicht so schön, wenn ein Schauspieler das macht. Engel und Boten Gottes, steh uns bei, so hat es beim Hamlet geheissen. Oder die Ziele aus Ein Sommernachtstraum. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt und wohl verteidigt, sind wir dann, ihr alle schier, habet nur geschlummert hier. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Aberglaube. Seit 1606 sind unzählige Zwischenfälle, Unfälle und Tragödien überliefert, die bei Aufführungen von Macbeth passiert sind. Zum Beispiel 1794 ist ein Schauspieler, der Macbeth gespielt hat, abgestochen worden und er hat nur knapp überlebt. 1672 in Amsterdam hat umgekehrt der Macbeth-Schauspieler, der Mann, der Duncan verkörpert hat, vor den Augen von allen Zuschauern erstochen, weil jemand hat den Dolch attrappen durch einen richtigen Dolch ersetzt. Es gibt weitere Berichte über Verletzte, was jetzt gewisse Leute ja einfach im Umstand zurückführen und erklärt damit, dass in diesem Stück wahnsinnig viel gefechtet wird und so. Aber es gibt eben auch noch ganz andere Ereignisse. Zum Beispiel 1934 hat der britische Schauspieler Malcolm Keane auf der Bühne kein Wort mehr rausgebracht und wäre dann auch fast noch von einem Skiwerfer erschlagen worden. Sein Ersatzmann, der hätte einspringen sollen, hat dann aber schon Fieber gehabt und hat ins Spital gebracht werden. Und ein Macbeth-Fluch-Erlebnis hat auch der Charlton Heston gehabt. Charlton Heston, das ist der Holzkopf da.
I have only 5 words for you. From my cold, dead hands!
Der Waffenfanatiker Charlton Heston, der hat Macbeth mehrfach gespielt, zum Beispiel 1953 an einer Freiluftaufführung in Fort St. Catherine in Bermuda. Und während der Probe hat er einen Motorradunfall gehabt und bei der Premiere, da ist es erst darum gegangen, da hätte er sollen mit dem Ross ohne Sattel in die Szene reiten. Und dann hat sie ihn gepackt, er ist von der Bühne gestürmt, hat sie auf seine Strumpfhose gezeigt, sich vor Schmerz gewunden, geschrauen und gefunden, man soll ihm doch bitte, bitte die Strumpfhose abziehen. Und offenbar hat die Person, die die Strumpfhose gewaschen hat, die warum auch immer in Kerosin eingelegt und das hat dann dazu geführt, dass zusammen mit dem Schweiß vom Ross eine Mischung entstanden ist, wo am Herr Heston seiner Haut eben dann nicht so gut getan hat. Und nachher in dieser Aufführung ist auch noch Macbeth sein Schloss runtergebrannt und der Wind hat die Flammen ins Publikum getragen und eine Massenpanik verursacht. Das ist jetzt aber noch nicht das schlimmste Ereignis gewesen. Es gibt noch Schlimmeres, weder am Heston seine Oberschenkel 1849 hat es einen Aufstand gegeben, wo das Stück im Astor Place Theater in New York aufgeführt worden ist. Man hat die Nationalgarde geholt und die hat auf die Aufständischen geschossen. 30 Tote und um die 120 Verletzte hat das zur Folge gehabt. Und man sagt, es liegt ein Fluch auf dem Macbeth und sein Ursprung liegt auf der Hand. Er hat mit den Hexen zu tun, die schon ganz am Anfang vom Stück ihren Auftritt haben. Mit diesen Hexen spannt Macbeth zusammen und die brauen ihm im 4. Akt einen Zaubertrank. Mit anderen Worten, der Fluch ist wahr. Die Hexen sagen schon ganz am Anfang vom Stück ihren Verfluchungswort und der Shakespeare legt ihnen da ganz gefährliche Sachen ins Maul. Um den Kessel dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund, Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte dreimal neu zähen, Schleim im Schlaf gegoren, sollst zuerst im Kessel schmoren, spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. Und wenn man der Geschichte darf glauben, hat der Shakespeare die Worte eben nicht selber erfunden, sondern bei richtigen, praktizierenden Hexen verlehnt. Und diesen Hexen hat das gestunken, sodass sie kurzerhand das Stück und alle, die es spielen, verflucht haben. Verflucht ist das schottische Play. Und der Aberglaube ist vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet. Bei uns glaube ich nicht so. Aber bei uns im Theater pflegt man andere Mythen. So haben jetzt zum Beispiel viele Theaterleute nicht gerne Pfauenfedern auf der Bühne, wie die sehen so aus, als ob sie ihnen den bösen Blick würde zuwerfen. Viele Theaterleute glauben, dass eine abverreckte Generalprobe ein gutes Omen für Premiere ist. Und Schauspieler hüten sich, ihren eigenen Mantel auf der Bühne anzulegen. Man darf im Theater als Schauspieler nicht pfeifen. Dafür darf man oder sollte man sogar Schauspieler vor ihrem ersten Auftritt klüben. Das finde ich auch nicht. Und wenn man in der ersten Reihe einen rothaarigen Zuschauer sieht, dann lässt man den Vorhang am besten gerade wieder runter. Und ich lasse jetzt den Vorhang runter. Schön war sie doch, diese Verschwörungstheater-Aberglauben-Geschichte.